klar, dass wir mit einer neoliberalen Globalisierung es zu tun haben und mit dem Raubbau an Menschen und Natur und dessen negative Folgen immer klarer und deutlicher werden. Und was uns hier betrifft, insbesondere nicht nur was die Umweltbelastung betrifft, sondern auch was die gesellschaftlichen Strukturen betrifft, die steigende Ungleichheit immer kritischer wird und negative Folgen hat. Und eins ist aber auch klar, das, was gegenwärtig abläuft, ist keineswegs schicksalhaft und alternativlos, sondern eben über 30 Jahre hinweg eine gemachte Entwicklung, die bestimmten Interessen entgegenkommt und die insbesondere auch mit der Hilfe von internationalen Organisationen so gestaltet worden ist. Und deswegen ist gerade das Thema, über das wir heute sprechen, so wichtig, weil Steuerpolitik und Steuerwettbewerb dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben. Das ist einer der Hebel, mit der sowohl die Globalisierung vorangetrieben wurde und die steigende Ungleichheit und die kritische Situation in der Gesellschaft auf die Spitze getrieben wurden. ATTAC ist seit seiner Gründung an diesem Thema dran. Der Gründungsimpuls bei ATTAC war die Steuerpolitik, wo es darum ging, die Finanzmärkte besser zu besteuern. Aus diesem Impuls heraus ist dann eine grundsätzliche Kritik an der neoliberalen Globalisierung entstanden. Und aus dieser grundsätzlichen Kritik an der neoliberalen Globalisierung hat sich das nochmal aufgespaltet in die verschiedenen Aktionsfelder, sei es Handelspolitik, sei es Finanzmarktpolitik, sei es Steuerpolitik. Und wir sind unermüdlich daran dran, die Auswirkungen zu bekämpfen bzw. alternative Modelle vorzustellen und für deren Umsetzung uns einzusetzen. Das Thema ungerechte Vermögensverteilung ist kein neues Thema. Auch in den letzten Wochen und Monaten ist ja das Thema steigende Ungleichheit und ungerechte Vermögensverteilung immer wieder in den Medien hochgekocht worden. Aber bisher hat dies zu keinen Konsequenzen in der Tagespolitik geführt. Und auch alles, was man von potenziellen Koalitionsparteien, die die neue Bundesregierung tragen, hört, ist ja auch so, dass sie an das Thema Vermögensbesteuerung nicht so ernsthaft drangehen wollen. Wobei natürlich da die Frage ist, wie sie dann die ganzen anstehenden Aufgaben finanzieren wollen. Aber erst einmal ist Ablehnung da, obwohl SPD und die Grünen das Thema Besteuerung und Vermögensbesteuerung in ihren Wahlprogrammen hatten, taucht es jetzt in den beabsichtigten Maßnahmenkatalogen nicht mehr aus. Während wir fordern ganz klar eine grundsätzliche Änderung in der Steuerpolitik. Wir brauchen einen neuen Lastenausgleich, so wie nach dem Krieg ein grundsätzlicher Lastenausgleich zwischen dem Belasteten und den weniger Belasteten Erfolg ist. Genauso ist das jetzt wieder notwendig. Also eine grundlegende Korrektur bei der Steuer- und Abgabenpolitik. Wenn wir über Verteilung reden und Steuerpolitik ist ja ein Teil der Umverteilung, dann spricht man immer von der primären und der sekundären Einkommensverteilung. Mit der primären Einkommensverteilung ist die unmittelbar im wirtschaftlichen Aktionsgeschehen entstehende Verteilung des Einkommens aus der Produktionsverfahren. Das heißt, ich habe die üblichen grundsätzlichen Produktionsverfahren wie den Boden, Arbeit, Kapital und dann die Unternehmensleistung. Boden in der Regel die Rente, die Miete, die Pacht. Beim Arbeit ist es das Lohneinkommen, Kapital, Zinsen, Dividenden und die Unternehmerleistung wäre dann Profit und Gewinn. Und da heißt es ja, dass diese Verteilung nach den ökonomischen Funktionen der Produktionsverfahren über die Märkte erfolgt und die Märkte dann für eine gerechte Verteilung der Ergebnisse der produktiven Arbeit sorgen. Wobei klar ist, dass diese gerechte Verteilung nicht immer erfolgt, sondern dass es höchst ungerecht zugeht. Und dann muss eben, obwohl vom neoliberalen Idealmodell der Staat eigentlich in diese Verteilung nicht eingreift, der Staat trotzdem an den verschiedenen Punkten eingreifen. Und er greift sehr massiv ein, nämlich indem er die Spielregeln festsetzt. Und ein klarer Punkt ist zum Beispiel ein Streikrecht oder das Verbot, Streiks durchzuführen. Oder wie in den USA geschehen, wo die Mitarbeiter bei Amazon versuchten, eine Gewerkschaft im Betrieb zu lancieren, das mit massiven Mitteln das verhindert wurde und das Recht genau diese Behinderung der Organisation der Arbeitnehmer gestattet bzw. unterstützt. Oder andererseits ersetzt eben auch Grenzen der Ausbeutung von Menschen, indem der Mindestlohn aufgeführt wird. Also primäre Einkommensverteilung, wichtiger Punkt, aber nicht heute unser Thema, sondern die sekundäre Einkommensverteilung. Der Staat zieht Steuern ein und gibt diese eingenommenen Finanzmittel dann wieder an die Haushalte heraus, sei es in Form von Sozialversicherung, Sozialhilfe, Sparförderung, also als klassische Transferzahlung. Daneben das Thema öffentliches Güterangebot, also ein Angebot an Gütern, das der Markt von sich aus nicht erstellen kann, weil es eben marktförmig schlecht zu organisieren ist. Hier zwei Beispiele, der öffentliche Personennahverkehr oder die Oper, die genauso subventioniert wird. Und das dritte große Block dann direkt die Subventionen zur Wirtschaftsförderung. Voraussetzung dafür ist klar, Bereitstellung von Finanzmitteln durch Abzüge vom Primäreinkommen. Das heißt über Steuern und Abgaben. Das heißt, über die Steuer habe ich eine doppelte Korrektur. Erstens ist die Frage, wer zahlt die Steuern? Das heißt, wer gibt von dem ökonomischen Erfolg oder von dem Einkommen, das er erhält, wie viel ab an den Staat, um diese allgemeinen Aufgaben zu finanzieren? Und der zweite Punkt ist, wer erhält diese Leistungen? Das heißt, also Steuerpolitik ist eine zentrale Drehscheibe, wo also nochmal Umverteilung gestaltet wird. Erstens, indem eben festgelegt ist, wer zahlt. Sind es die Unternehmen oder sind es die Arbeitnehmer? Sind es die Reichen? Sind es die weniger Reichen? Und dann der andere Punkt, wer erhält diese Leistungen? Wir haben jetzt 40, 50 Jahre Neoliberalismus hinter uns und die negativen Konsequenzen dieser Entwicklung werden immer deutlicher. Begonnen hat es ja alles Ende der 70er Jahre, wo auf die Krisenerscheinungen der Wirtschaftsentwicklung in den USA und Großbritannien mit den Reaganomics und Thatcherismus echte ökonomische Antworten erfolgt sind, die mit sehr massiven Interventionen und der ideologischen Begleiterscheinung dann durchgesetzt wurden und aufgrund technologischer Entwicklungen dann auch umgesetzt werden konnten. Das war schwerpunktmäßig die Befreiung der Finanzmärkte und eine stärkere Blick auf die Geldpolitik und die sogenannte Angebotspolitik. Das heißt, die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, nicht indem man die Massenkaufkraft stärkt, sondern indem man den Unternehmen günstigere Bedingungen schafft, mit der Hoffnung, dass die Unternehmen, wenn sie günstigere Bedingungen haben, das heißt, wenn sie freie Märkte haben, wenn sie ein billigeres Arbeitskräfteangebot haben, wenn sie weniger Zinsen auf ihre Kredite zahlen müssen, dass sie dann mehr investieren und mehr Arbeitsplätze schaffen. Und ganz berühmt ist die sogenannte Lafferkurve. Da steckt nichts anderes dahinter als eine Grafik, in der der Herr Laffer gesagt hat, wenn die Steuern hoch sind, dann investieren die Unternehmen nicht und damit ist die wirtschaftliche Entwicklung geringer und der Staat hat weniger Steuereinnahmen. Wenn er dagegen die Steuern senkt, dann entwickelt sich die Wirtschaft, dann fließen die Steuereinnahmen. Das war ja gerade die Basis, auf der die Reaganomics, also die wirtschaftliche Konzeption unter dem US-Präsidenten Reagan gelaufen ist. Dass sich das alles als Fehlschluss herausgestellt hat, ist in der Zwischenzeit, denke ich, klar. In Deutschland gab es unter Kohl nur moderate Anpassungen. In Deutschland ist die Entwicklung dann eher unter New Labour gelaufen, wie in England unter Tony Blair und dann Gerhard Schröder, wo diese Politik dann mit einigen Jahren Verzögerung umgesetzt wurde. Zentraler Punkt war dabei der internationale Steuerwettbewerb. Das heißt, der Steuerwettbewerb der Staaten um Finanzanlagen, Direktinvestitionen, wobei es nicht darum geht, dass man sich um die Ansiedlung von großen Unternehmen sorgt und denen günstige Angebote macht. Nicht deswegen, weil man die Produkte haben will, sondern weil man die Arbeitsplätze haben will. Ganz aktuell Tesla in Brandenburg, Da geht es nicht darum, dass wir jetzt in Deutschland noch ein Automobilwerk brauchen, aber man will eben in Brandenburg zusätzliche Arbeitsplätze haben und deswegen nimmt man alle Umweltrisiken in Kauf. Und das ist genau der Hebel, mit dem die großen internationalen Konzerne arbeiten, um für sich günstigere Bedingungen zu erreichen. Und die Konsequenz war dann, dass die Spitzensteuersätze reduziert wurde, dass es eine Entlastung der Kapitaleinkommen gibt und dass man als Gegenentwicklung, weil man weiterhin ja Steuereinnahmen braucht, die nicht flüchtigen Elemente, das heißt die Menschen, die eben hier leben und die Konsumenten stärker besteuert hat. Denn eines ist klar, wenn man sagt, wir entlasten die einen, dann muss man die anderen belasten. Es gibt zur Steuereinnahmen, zur Finanzierung des Staates nur zwei Alternativen. Entweder ich erhöhe die Staatsverschuldung, das heißt, der Staat finanziert seine Leistungen nicht direkt, indem er heute die Menschen belastet, sondern indem er sagt, ich nehme Kredite auf und hole mir die Steuereinnahmen erst später. Oder, und dafür steht ja in Deutschland die Agenda 2010, Leistungskürzungen des Sozialstaates. Das heißt, der Staat gibt einfach weniger Geld aus und er spart insbesondere bei denen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind und versucht dort, die auf ein geringeres Niveau herunterzuschleusen. Privatisierung ist sozusagen eine indirekte Leistungskürzung, weil die Leistungen, wenn sie privat angeboten sind, und das haben wir ja gerade im Gesundheitswesen, die Leistungen in der Regel teurer werden. Privat betriebene Autobahnabschnitte sind in der Regel teurer, als wenn sie der Staat direkt betreibt. Aber über die Privatisierung kann ich zum einen die Belastung in die Zukunft schieben oder indem ich sie einfach privatwirtschaftlich organisiere, werden die Leistungen für den Einzelnen teurer. Wenn ich eine niedrigere steuerliche Belastung der Unternehmen habe, aber gleichzeitig fordere höhere staatliche Leistungen, weil zum Beispiel Tesla, wenn sie in Brandenburg sich ansiedeln, sie wollen eine optimale Wasserversorgung, sie brauchen eine stabile Energieversorgung. Diese staatlichen Leistungen werden weiterhin abgefordert, ohne dass sie selber einen Beitrag dazu leisten. Heißt natürlich Staatsverschuldung. Und Staatsverschuldung heißt ja, dass jemand diese Kredite trägt und diejenigen, die diese Kredite aufnehmen, dann erwarten, dass der Staat ihr Vermögen schützt, in Form von Staatsanleihen sicher verwahrt und vermehrt und eine unversteuerte Weitergabe an die nächste Generation ermöglicht. Das heißt, dass Weitergabe von Vermögen nicht besteuert wird. Das ist ein schönes Plakat von 2017, nicht zum diesjährigen Wahlkampf, sondern zum letzten von der Initiative Neue soziale Marktwirtschaft. Finger weg vom Geld der Bürger mit dieser Lüge, die darunter steht, dass die Deutschen noch nie mehr für Steuern und Abgaben gezahlt haben und die Staatskassen noch nie so voll waren. Alle drei Aussagen stimmen nicht, vielleicht in Euros, aber nicht als Anteile an der gesamtwirtschaftlichen Leistung des Staates. Mit dieser Argumentation Finger weg vom Geld der Bürger, weil natürlich der Staat für seine Leistungen Steuern braucht, aber man nicht einsieht, warum man selber das machen muss. Dann ist eben der Punkt, dass ein erheblicher Teil der deutschen Einkommenselite den Staat sabotiert, indem sie einfach Steuerhinterziehung betreibt. Und was besonders kritisch ist, dass gerade die Banken, sei es die privatwirtschaftlichen wie auch die halb öffentlichen Landesbanken, da fleißig mittun bei der Steuerhinterziehung. Gerade die Banken, die ja in den Krisen immer wieder den Anspruch stellen, gerettet zu werden, sind dabei, entweder indem sie selber machen oder indem sie reiche Individuen dabei unterstützen, Steuern zu hinterziehen. Wir hatten ja mit den Pandora Papers wieder eine neue Welle, wo ja auch bekannt geworden ist, dass insbesondere aus dem politischen Bereich sehr viele Politiker sich da an diesen Steuerhinterziehungsmodellen beteiligen. Dann ist klar, warum da so wenig passiert, wenn die Betroffenen, die diese Modelle gestalten, selbst Nutznießer sind. Man kann heute feststellen, dass das internationale Kapital jede Regel, die geschaffen wird, einen Anreiz darstellt, diese Regeln auszuhebeln. Und je komplexer die Regel, umso vorteilhafter, weil dann der Aufwand, um sie zu umgehen, höher wird. Und gerade die großen Unternehmen können sich eine große Steuer- und Beratungsabteilung leisten, um diese nationalen Regeln zu umgehen und auszunutzen. Wir haben auch die Situation, dass wir eine höchst ungleiche Einkommensteuerbelastung haben. Bei den Arbeitnehmern ist es so, Einkommensteuer bis zu maximal 50,5%, also 45% Reichensteuer plus den Sohle noch. Das gilt für Arbeitnehmer. Während Kreditgeber, also Menschen, die von Kapitaleinkommen leben, die zahlen maximal 25% Steuer, mit dem Sohle dann zusammen die 27,8%. Und da gerade die großen Einkommen sich aus Kapitaleinkommen fahren, haben wir die Situation, dass bei großen Einkommen die steuerliche Belastung wieder sinkt. Und bei Eigentümer ist es noch mal weniger. Das ist die Körperschaftssteuer, die mit 15,8% dasteht. Und dann kommt dahinter noch mal die Einkommensteuer, soweit das ausgeschöpft wird. Aber wenn der Gewinn im Unternehmen bleibt, dann ist die Belastung in Deutschland bei 15,8 im Durchschnitt der Belastung. Und das ist ein zentraler Punkt, warum die Vermögenskonzentration so rasant zunimmt, weil bei hohen Einkommen und großen Gewinnen die Gewinne im Unternehmen bleiben, nicht ausgeschüttet werden und damit die Unternehmensvermögen rasant zunehmen. Und was auch dazu kommt, dass genau diese Vermögen aufgrund unserer Steuergesetzgebung weitgehend steuerfrei verschenkt und vererbt werden. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber die Unternehmen zahlen nicht nur Körperschaftssteuern, sondern auch Gewerbesteuer. Aber die Gewerbesteuer, je nach Hebesatz zwischen 7 und 8%, die ist ja eigentlich nicht gedacht als Gewinnsteuer, sondern die Gewerbesteuer sollte ja Kompensation für die Belastung der Kommune darstellen, die aufgrund des ausgeübten Gewerbes entsteht. Ich hatte vorher gesagt, dass durch die Steuerreformen Arbeit belastet wurde und Vermögen oder Kapitaleinkommen entlastet wurde. Hier nochmal Zahlen, die ganz klar darstellen, was um die Jahrtausendwende an Steuerpolitik betrieben wurde. Also hier Auswirkungen der Steuerreformen von 1999 bis 2012. Da wurden Unternehmenssteuern gesenkt um 92 Milliarden Euro jährlich. Dann wurde die Mehrwertsteuer erhöht, die nicht ganz 41 Milliarden Euro Mehreinnahmen gebracht hat. Dann ein Teil von diesen 40 Milliarden wurde verwendet, um die Sozialversicherungsbeiträge zu stabilisieren, was wiederum heißt, dass dadurch die Sozialversicherungsbeiträge nicht so hoch waren und damit ja auch die Unternehmen, die einen Teil dieser Sozialversicherungsbeiträge zahlen, entlastet wurden. Wir haben also eine Gesamtsteuerentlastung um 70 Milliarden auf der Unternehmensseite oder auf der Vermögensseite. Der Staat hat sich um 70 Milliarden ärmer gemacht und wenn man alles zusammenrechnet, dann haben wir eine Umverteilung von oben nach unten um 112 Milliarden. Dasselbe nochmal als Anteil, das sind Zahlen der OECD von 2017. In Deutschland machen die Unternehmenssteuern in der Zwischenzeit nur noch 5,4 der Gesamtsteuereinnahmen aus. Das ist herzlich wenig und das kommt dadurch zustande, man hat sich einfach angeschaut, was zahlen die DAX-Unternehmen an Steuern und es war eine Gesamtheit an Steuern in den 90er Jahren. Über 50% der Gewinne wurden an Steuern abgeführt und heute sind wir bei 26%, also eine massive Entlastung der Unternehmen auf der Steuerseite. Das ist genau dieser Steuersenkungswettlauf, der international stattfindet und stattgefunden hat. Und im Gegensatz dazu die Geldmaschine Umsatzsteuer, die Steuersätze bei der Mehrwertsteuer, die in den 60er, 70er Jahren bei 11-12% war, dann in den 80er Jahren auf 14% angehoben wurde, dann 90er Jahre nochmal 1%, 2000er Jahre 16% und dann in der zweiten Hälfte der 1000er Jahre nochmal auf die jetzt gültigen 19%, was dazu führte, dass die Umsatzsteuer, die Mehrwertsteuer einen riesen Batzen von 254 Milliarden ausmacht. Das ist die größte Teilkomponente bei den deutschen Steuereinnahmen. Wie die Steuerbelastung aktuell aus. Das sind jetzt Zahlen von 2016 oder 2015. Da hat sich aber an der Verteilung nichts getan. Den Bereich, wo die Menschen niedriges Einkommen haben, die indirekten Steuern, Verbrauchssteuern sehr massiv zum Tragen kommen, ist natürlich klar, wenn ich wenig Einkommen habe, dann gebe ich alles für den notwendigen Konsum aus, um mein Leben zu gestalten. Und da die Mehrwertsteuer bei 19% ist, obwohl diese Menschen keine Einkommensteuer zahlen, habe ich jetzt eine Gesamtbelastung des Einkommens in Höhe von 23%. Je weniger Einkommen direkt in den unmittelbaren Konsum fließt, umso weniger Belastung habe ich meines Einkommens mit Verbrauchssteuern. Und dann kommen die direkten Steuern zum Tragen, also die ansteigende Einkommensteuer, wobei man die Begrenzung hat, weil bei den hohen Einkommen ein großer und immer größerer Teil des Einkommens nicht mehr Arbeitseinkommen ist mit einer hohen Einkommensteuerbelastung, sondern Kapitaleinkommen ist und das wird mit den 25% nur belastet, sodass ich auch bei den ganz reichen Menschen nur eine Steuerbelastung von 30% habe. Also bei weitem nicht die Zahlen, die immer gesagt werden, dass die reichen Menschen quasi die ganze Steuerlast tragen. Da sieht man, dass auch die einkommensschwächeren Gruppen sehr massiv den Staat mitfinanzieren. Ein anderer Punkt ist, dass immer gesagt wird, dass eine nationale Steuerpolitik nicht möglich ist. Das ist eindeutig falsch. Es gibt, wie diese letzten Jahre ja gezeigt haben, eine klare Möglichkeit, nationale Steuerpolitik zu machen. In den letzten Jahren eben klar zugunsten von Kapitaleinkommen und zulasten von Arbeitseinkommen. Und genauso wäre es möglich, die umgekehrte Belastung oder Entwicklung möglich wäre. Wenn wir darüber reden, über Vermögen und Vermögensbesteuerung, dann ist ja eine erste Größe, über was redet man denn einfach an Vermögen? Wie viel Vermögen gibt es denn in Deutschland? Die Vermögensbilanz des Deutschen Statistischen Bundesamtes mit den Zahlen von 2019, das heißt, der Vermögenswert von Grund und Boden in Deutschland beträgt im Moment 3.513 Milliarden, also 3,5 Billionen Euro. Dann auf diesem Grund und Boden stehen ja Bauten, sowohl Wohnbauten als auch Industriebauten mit einem Wert von 5 Billionen. Dann haben wir Anlagegüter, da sind die ganze Industrieausrüstung der Unternehmen gemeint, Bargeld, Geldanlagen, Wertpapiere. Und dann gibt es eine erhebliche Menge an Geld, das in der Altersvorsorge angelegt ist, also klassische Lebensversicherung oder andere Art von Altersvorsorgemaßnahmen, sodass man insgesamt in Deutschland ein Vermögen von nicht ganz 15,7 Billionen Euro hat. Dem dagegen steht Kredite in Höhe von 1,9 Billionen, wobei man wissen muss, diese Kredite vergeben die Banken nicht ohne Sicherung, sondern das sind überwiegend Wohnbaukredite mit 1,7 Billionen. Das sind also abgesichert mit Immobilien, sodass man ein Reinvermögen der privaten Haushalte in Deutschland haben von nicht ganz 14 Billionen Euro. Heißt, Vermögen je Einwohner bei 82 Millionen sind 168.000. Also wenn Sie weniger als 168.000 Euro Vermögen haben, dann gehören Sie eindeutig zur unteren Vermögenshälfte in diesem Lande. Da haben Sie irgendwas falsch gemacht. Aber ich kann Sie trösten, dass Sie nichts falsch gemacht haben, sondern dass Sie zur großen Mehrheit der Bevölkerung gehören. Aber eins noch. In der politischen Diskussion wird ja immer gesagt, eine Vermögensbesteuerung ist so schwierig, weil die Vermögen ja nicht erfasst werden können. Aber das Vermögen ist ja wohl zu erfassen. Bei Grund und Boden gibt es die Verkehrswerte. Es werden permanent Grundstücke verkauft und gekauft, sodass aktuelle Bewertungen vorliegen. Die Bauten stehen in den Bilanzen der Unternehmen, die Anlagegüter genauso. Und über Bargeld und Geldanlagen kann jede Bank auf Heller und Pfennig Rechenschaft ablegen, genauso bei den Wertpapieren und bei den Kapitalansprüchen. Sodass fast der gesamte deutsche Vermögensbestand erfasst ist und dann natürlich auch einer Besteuerung unterworfen werden könnte. Nochmal zurück. die 13,8 Billionen, wem gehören die eigentlich? Dann wird es interessant. Diese 13,8 Billionen haben wir mal aufgeteilt auf die deutsche Fläche. Dann gehört dem reichsten 1% der Bevölkerung 35% der deutschen Fläche. Also 35% des Vermögens. Den restlichen 9%, also von 91 bis 100% oder bis 99% gehören dann 32%. Das heißt, den reichsten 10% der Deutschen gehören 67% des deutschen Vermögens. Und die Hälfte der Bevölkerung hat einen Vermögensanteil von 1,3%, der, wenn man das in Fläche umrechnet, so ein kleines Eckchen in Baden-Württemberg betrifft, während den reichsten 10% 2/3 des Vermögens gehört. Dieses Flächenbild macht es ganz deutlich, wie hoch die Vermögenskonzentration in der Zwischenzeit in Deutschland ist. Und das ist insbesondere dadurch zustande gekommen, wenn man sich die Vermögensentwicklung in den letzten Jahren anschaut, von 1993 bis 2018. Das Vermögen der unteren 50% hat sich kaum verändert. Im Bereich von 50 bis 90% haben wir gerade in den letzten Jahren nochmal einen Vermögensanstieg. Das ist schwerpunktmäßig auf die steigenden Immobilienpreise zurückzuführen, da wir in dem Bereich 50 bis 90% oft Eigenheimbesitz haben und die Immobilienpreise stark gestiegen sind, ist auch dieser Vermögensanteil gestiegen, während bei den oberen 10% der starke Vermögensanstieg zusammenhängt mit der höheren Unternehmensbewertung, dass eben der Aktienbesitz und die Aktienkurse massiv gestiegen sind und daher natürlich diese Vermögen auch massiv angestiegen sind. Aber in den unteren Bereichen kein Vermögenszuwachs, während man oben den stark hat. Die vermögensarmen Menschen, also an 50% der Bevölkerung, die 41 Millionen, haben ein Vermögen von rund 4.000 Euro pro Person. Minimum ist negativ, also Menschen, die überschuldet sind. Dann habe ich die sogenannte Mittelschicht, die nicht in der Mitte ist, sondern eigentlich die obere Hälfte darstellt, bis auf die restlichen 10%. Da geht man von einem Durchschnittsvermögen von rund 100.000 Euro aus. Dann kommen die sogenannten Wohlhabenden. Die 9% sind so ungefähr um die 7,4 Millionen Menschen in der Bundesrepublik. Die haben 32%. Da sind wir bei dieser Gruppe bei 3,3 Billionen und das Durchschnittsvermögen ist dann einfach rechnerisch die 446.000. Und dann sind wir bei den Reichen, Anteil der Bevölkerung 1%, also 820.000. Und die haben einen Vermögensanteil von rund 3,6 Billionen Euro. Und dann die Spitzengruppe, die Multimillionäre, das Top 1 Promille, rund 82.000 Menschen, die ein sage und schreibe Vermögen von 2,1 Billionen besitzen, also ein Durchschnittsvermögen von 25 Millionen Euro. Das zeigt nochmal, wie extrem in der Zwischenzeit die Ungleichheit verteilt ist. Und wenn die Entwicklung nicht aufgehalten wird, dann wird die weiter fortschreiten. Das heißt also, die Spaltung der Gesellschaft wird weiter zunehmen. Und natürlich ist auch eins klar, bei diesen oberen 10% oder 9%, ein Großteil des Vermögens ist Kapitalanlage. Das soll ja auch renditeträchtig angelegt werden. Und da kommt dann auch der Druck her, dass wir Wachstum in der Gesellschaft brauchen, in der Wirtschaft, um die Renditen zu erwirtschaften. Und ob Wachstum jetzt genau das angesagte Mittel ist, um mit den ökologischen Problemen klar zu werden, das ist sehr zu bezweifeln. Wie wird dieses Vermögen besteuert? Die Vermögensbesteuerung in Deutschland liegt bei 0,6%. Das heißt, Deutschland ist, was die Vermögensbesteuerung betrifft, ganz am unteren Rand. Und wenn es immer heißt, wenn wir in Deutschland das Vermögen höher besteuern würden, dann gehen wir weg. Dann ist die Frage, wo geht man denn hin? Und wenn man dann dran denkt an die erstkapitalistischen Länder wie USA, Frankreich oder Großbritannien, dann sieht man, dass in diesen Ländern die Belastung von Vermögen um einiges höher ist. Also statt den 0,6% in Deutschland habe ich in Großbritannien das Fünffache davon, nämlich über 3%, oder in den USA immerhin auch an die 3%. Also Flucht aus Deutschland, weil die Vermögensbesteuerung zunehmen würde, kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Wenn man schaut, wieso die Belastung so gering ist, dann ist ein Punkt zum Beispiel die Erbschaftsbesteuerung. Da haben wir ein Kasseneinkommen aus der Erbschaftssteuer von 8,6 Milliarden Euro. Also ein Steueraufkommen, das sehr gering ist. Warum das so gering ist? Das geerbte und geschenkte Vermögen im Jahr 2020 sind ungefähr 85 Milliarden Euro verschenkt und vererbt worden. Davon ist aber nur gut die Hälfte steuerpflichtig gewesen. Also die Hälfte des vererbten oder geschenkten Vermögens ist der Steuer nicht unterworfen worden, weil es eben nicht der Erbschaftssteuer unterworfen wird. Und dann ist die Steuer, die gezahlt wurde, in der Größenordnung um die 8 Milliarden. Und damit ergibt sich ein Steuersatz, der bei 10% liegt. Also einen Steuersatz von 10% auf das in Deutschland vererbte und geschenkte Vermögen. Also sehr marginal. Wenn ich arbeite und ein einigermaßen Einkommen habe, dann muss ich 20% Sozialabgaben zahlen, dann muss ich vielleicht 30% Steuern zahlen, habe eine steuerliche Belastung von 50% für harte Arbeit. Wenn ich was geschenkt kriege, dann wird das nur mit 10% besteuert. Das heißt, leistungslos erhaltenes Einkommen wird sehr marginal besteuert, während für Einkommen, für das ich mich hart abrackere, wird um das Fünffache höher besteuert. Das ist die Steuerwirklichkeit in Deutschland zurzeit. 7% des gesamten verschenkten und vererbten Vermögens in Deutschland im Jahr 2020 ist auf Schenkungen über 20 Millionen zurückzuführen. 25% des gesamten verschenkten Vermögens hat sich in dem Bereich zwischen 500.000 Euro und 2,5 Millionen abgespielt. Bei Vermögensübergängen über 10 Millionen wird mehr verschenkt als vererbt. Das heißt, die Reichen vererben nicht ihr Vermögen, sondern verschenken es vorher. Das ist ganz wichtig, weil, und jetzt kommen wir auf die Steuersätze, nochmal zurück, 5,8 Milliarden Euro sind Schenkungen über 20 Millionen und die werden einem Steuersatz von 6,1% unterworfen. Während Erbschaftsfälle über 20 Millionen einen Steuersatz von 17,4% haben. Gibt es denn für Erbschaften und Verschenkungen unterschiedliche Steuersätze? Das ist nicht der Fall. Aber Schenkungen sind geplante Maßnahmen und diese geplanten Maßnahmen werden so gestaltet, dass die steuerliche Belastung sehr gering ist, während bei einem Sterbefall die Gestaltungsmöglichkeiten sehr gering sind. Wir hatten in diesem Jahr in Deutschland zwei bekannte Sterbefälle, wo eben nicht vorgesorgt wurde. Das ist der Herr Thiele aus München, von Besitzer der Knorr-Bremse, Milliardenvermögen. Der als Patriarch hat nicht vorgesorgt, aber auch er musste sterben. Und deswegen müssen die Erben jetzt doch relativ hohe Steuern zahlen. Während, und das ist jetzt mein Lieblingsfall, die Friede Springer, die Besitzerin des Springer Verlages, hat ihrem Manager, Herr Döpfner, ein Milliardengeschenk gemacht. Sie hat ihm um die 13% der Springer-Aktien geschenkt, im Wert von nicht ganz einer Milliarde. Und der Herr Döpfner hat auf dieses Geschenk von einer Milliarde weniger als 1% Steuern gezahlt. Bei Schenkungen und Vererbschaftsfällen ist Klasse 1 einfach der Übergang von Eltern auf Kinder, Klasse 2 sind Verwandtschaftsverhältnisse und Klasse 3 sind Erbfälle oder Schenkungen an Nichtverwandte. Jetzt sind der Herr Döpfner und die Frau Springer nicht verwandt, verschwägert sonst wie, ist einfach eine Schenkung. Müssten eigentlich 50% gezahlt werden. Das heißt, wenn ich eine Schenkung habe von einer Milliarde, müssten 500 Millionen davon in die Staatskasse fließen. Es sind aber keine 500 Millionen geflossen, es sind auch keine 50 Millionen geflossen, es sind auch keine 10 Millionen geflossen. Wie geht das? Weil wir in unserem netten Erbschaftssteuergesetz einen Paragraphen 28a haben. Und der heißt Verschonungsbedarfsprüfung. Das ist ein nettes Wort und sagt, überschreitet der Erwerb von begünstigten Vermögen 26 Millionen Euro, also wenn es ganz viel ist, ist die auf das begünstigte Vermögen entfallende Steuer auf Antrag des Erwerbers zu erlassen, soweit er nachweist, dass er persönlich nicht in der Lage ist, die Steuer aus seinem verfügbaren Vermögen im Sinne des Absatzes 2 zu begleichen. Und verfügbares Vermögen ist sein Vermögen, wobei das Vermögen, das zu diesem Erbschaftsfall gehört, nicht berücksichtigt wird. Also, es muss nicht das geschenkte Vermögen sein, sondern alles Vermögen, das irgendwie im Zusammenhang jetzt in dem konkreten Fall mit Springer-Konzern steht, wird nicht berücksichtigt. Und was hat der Herr Döpfner gemacht? Ja, Döpfner hat vor der Schenkung Springer-Aktien im Wert von 276 Millionen gekauft. Er hat also sein ganzes Vermögen in Springer-Aktien angelegt. Und da ja Vermögen, das im Springer-Konzern angelegt ist, nicht berücksichtigt wird, war er bettelarm. Weil ja das Vermögen in Springer-Aktien nicht berücksichtigt wird und sonst hatte er kein Vermögen mehr, außer noch sein kleines Eigenheim. Das brauchte er für den Lebensunterhalt. Also, alles relevante Vermögen von Döpfner gehört zum begünstigten Vermögen. Es geht ja um den Springer-Konzern, wo ein Schenkungsvorgang stattfindet. Und damit ist er gemäß Erbschaftssteuergesetz 28a Absatz 2 praktisch ohne Vermögen und braucht keine Steuern zu zahlen. Das ist deutsche Steuerwirklichkeit von 2020. Und dann sagt man noch, es geht in Deutschland gerecht zu. Aber das ist zum Beispiel für die FDP eine Tatsache, die absolut nicht verändert wird. Und begründet wird die ganze Chose mit der heiligen Kuh Sicherung der Arbeitsplätze. Die Argumentation, wenn die Unternehmen oder die Erben Steuern zahlen müssen, dann müsste man das Unternehmen verkaufen, zerschlagen und so weiter. Wobei das klassische Fake News sind, denn in der Zwischenzeit ist es ja so, dass viele Familienunternehmer keine Unternehmer mehr sind. Klassisches Beispiel ist BMW. BMW ist ja nach dem deutschen Recht ein Familienunternehmen, gehört ja der Frau Klatten und dem Herrn Quandt. Der Familienanteilsbesitz ist über 25% und damit ist BMW ein Familienunternehmen. Aber es ist ja nicht so, dass die Frau Klatten das Unternehmen führt, sondern da gibt es ein Management, einen Vorstand und da ist es völlig egal, wie viele Anteile der Aktien bei dem Herrn Quandt und der Frau Klatten liegen, sondern das Unternehmen macht entsprechend der Unternehmenspolitik seine Strategien. Genau diese Politik führt dazu, dass die Vermögenskonzentration in Deutschland in immer weniger Händen unterstützt wird. Die Vermögen werden ungleich besteuert. Das ist eigentlich die Krux, die wir haben. Und leider sind diese Tatsachen viel zu wenig bekannt. Wir fordern deshalb, dass wir die Steuertabelle erweitern, Progressionsstufen über 100 Millionen ergänzen, dass wir einen Freibetrag von empfangender Person von 2 Millionen haben, aber alle Zuwendungen aus Erbschaften und Schenkungen insgesamt im Leben. Wir haben ja in Deutschland den sogenannten Freibetragsregelung. Das heißt, Eltern können ihren Kindern alle 10 Jahre 400.000 Euro schenken. Jedes Elternteil. Was dazu führt, dass reiche Eltern bei der Geburt des Kindes die ersten 800.000 Euro schenken. Wenn das Kind geboren ist, dann gibt es ja auch noch Großeltern, die sind in der Regel auch nicht arm. Die können dem Kind nochmal je 200.000 Euro steuerfrei schenken. Also 400.000 Euro nochmal drauf, sodass wir also 1,2 Millionen bei der Geburt haben, 1,2 Millionen beim 10. Lebensjahr und beim 20. auch nochmal. Sodass wir über diese Freibetragsregelung locker an die 6, 7 Millionen Euro verschenken kann, ohne dass man Steuern zahlt. Und der Durchschnittsbürger, der vielleicht, weil die Eltern sparsam waren und sich ein Eigenheim erarbeitet haben, wenn der einmalig was erbt und dieses Erbe dann über den 800.000 Euro ist, dann zahlt er sofort Steuern. Deswegen unsere Forderung, den Freibetrag erhöhen, aber lebenslang, weil in der Regel die einfachen Schenkungs- und Erbschaftsvorgänge nur einmal im Leben passieren. Und wenn wirklich jemand mehr geschenkt bekommt, dann soll er auch die entsprechende Steuer zahlen. Und damit habe ich sozusagen das Erbe von Oma ihren kleinen Häuschen in der Regel steuerfrei gestellt, auch wenn es in München, wo ich ja wohne, in der Zwischenzeit Oma ihr kleines Häuschen vielleicht die Millionen wert ist, die ist dann eben auch nochmal steuerfrei. Und auch viele Kleinbetriebe und Viertel- und Mittelbetriebe wären steuerfrei oder nur gering belastet. Ein zweiter Punkt wäre, dass man diese ganzen Steuerfreistellungen für das Übertragen von Unternehmensvermögen abschafft. Das heißt, ich brauche die Steuersätze gar nicht zu verändern, sondern ich muss diese ganzen Privilegien abschaffen und schon habe ich ein viel höheres Steueraufkommen. Und damit habe ich natürlich auch eine geringere Belastung, Wegfallungleichbehandlung und höhere Akzeptanz. Und wenn man sagt, das Übertragen von Unternehmensvermögen würde das Unternehmen gefährden, dann ist es ja so, dass ja nicht das Unternehmen besteuert wird, sondern die Erben. Und wenn die Erben nun wirklich das nicht zahlen könnten, dann könnte man über längere Zeiträume oder Stundungen der Zahlen das nochmal sicherstellen. Was ja oft völlig außer Acht gelassen wird, es wird ja immer so getan, als würde ein Unternehmen von einer Person auf die andere übertragen. Aber in der Regel habe ich mehrere Kinder. Oft habe ich bei diesen Personen auch sogar mehrere Ehefrauen. Ne? Sie den Streit in der Erbengemeinschaft der Albrecht-Erbengruppe Aldi Nord, wo sich die verschiedenen Ehefrauen und deren Kinder um das Erbe streiten. Und wenn es dann neben den Kindern noch einen sozusagen unehelichen Erben namens Staat gäbe, dann würde der die Situation nicht besonders stark nochmal beeinflussen, weil es sowieso in der Regel mehrere Erben gibt. Und man könnte ohne weiteres das Geld im Unternehmen lassen und der Staat ist dann eben stiller Anteilseigner wie die anderen Anteilseigner auch. Also von daher ist hier durch eine höhere Belastung von Unternehmensvermögen bei der Erbschaft überhaupt keine Gefahr gegeben. Und wenn man sich darauf einstellen kann, dann wird klar sein, dass es genügend weiteres Vermögen gibt, das man belasten kann. Weil eins ist auch klar, in den wenigsten Fällen ist das Vermögen von reichen Personen auf eine Komponente konzentriert, sondern da ist das Vermögen ja in der Regel auch breit gestreut. Also von daher wäre hier eine steuerliche Belastung ohne Probleme möglich. Das Problem, das man bei diesem ganzen Thema Vermögensbesteuerung hat, ist, dass wir eigentlich eine Situation haben, wo diese Vorgänge breit akzeptiert werden. Der Döpfner bekommt eine Milliarde geschenkt und zahlt daraus praktisch keine Steuern, jedenfalls keine spürbare Menge an Steuern. Und gibt es da einen Aufschrei in der Öffentlichkeit? Das kann man in der Fachpresse ohne weiteres nachlesen, sehr didaktisch gut aufbereitet, weil natürlich die Steueranwälte zeigen wollen der Öffentlichkeit, dass sie ihr Metier beherrschen und sich anbiedern für den nächsten Fall, dass sie solche Probleme locker angehen können und für den Erben positiv regeln können. Von daher kann man das in der Fachpresse ganz offen nachlesen. Aber komischerweise stand in der Bild-Zeitung nichts darüber, dass Herr Döpfner jetzt eine Milliarde steuerfrei bekommt, sondern da steht eher drin, wenn der nächste Hartz-IV-Empfänger wieder mal irgendwo eine Leiste unrechtmäßig erworben hat, da reden wir dann über 3,50 €. Aber wenn es in den 100-Millionen-Bereich geht, dann wird das verschwiegen. Aber die Einstellung von vielen dazu, die Reichen sollen reich bleiben, reicher werden, Hauptsache ich behalte meinen Job, das ist oft so die Argumentation und die Steuervermeidung der anderen nimmt mir ja nichts weg. Dass das eine Fehlkalkulation ist, dass eben dadurch, dass die Reichen keine Steuern zahlen, die anderen die Steuerlast tragen müssen, das wird halt oft nicht so direkt gesehen. Da ist die zentrale Frage eigentlich nicht so sehr, wie sieht ein möglichst gerechtes Modell aus, sondern mit welchen Modellen können wir die obige Haltung aufbrechen. Ein paar Argumente, die man da hier einsetzen könnte: Es geht eben nicht darum, die zerstrittenen Erben von Aldi oder Tengelmann, die Familie Haupt, zu pampern, sondern eben Start-ups zu fördern. Also nicht die Kinder von den Gründern von BayernTech pampern, indem man denen ein steuerfreies Unternehmenserbe verspricht, sondern die Erfinder und Entwickler von morgen zu fördern. Das heißt, die Unternehmen bei der Übertragung zu besteuern, um die Unternehmer von morgen und die Leistungsträger von morgen zu entwickeln. Alle jammern darüber, dass wir zu wenig Lastwagenfahrer haben, dass wir zu wenig Handwerker haben. Wir leisten es uns aber wirklich gegenwärtig, dass noch ein erheblicher Teil unserer Kinder ohne qualifizierten Abschluss von der Schule abgeht, und mit einem besseren Bildungssystem dafür zu sorgen, dass morgen, wenn der berühmte demografische Wandel zuschlägt, wir genügend qualifizierte Mitarbeiter haben, dass das dazu führen muss, dass die Vermögensübertragung von großen Vermögen besteuern muss. Also genau an der Stelle gilt es anzusetzen, nicht nochmal verklausulierte oder komplizierte Modelle zu entwickeln, sondern die Erkenntnis zu vermitteln, dass die Nichtbesteuerung von großen Vermögensübertragungen wahrlich nicht die Zukunft sichert, sondern dass man die Vermögensübertragung besteuern muss, um die Zukunft zu sichern. Denn gerade die Unternehmer müssten eigentlich Wert darauf legen, dass eine neue Generation qualifizierter Menschen heranwächst. Also die Parolen, die in dem Zusammenhang verbreitet haben, mit ihrer eigenen Waffe schlagen. Und wir haben wahrlich genügend Möglichkeiten, hohe Einkommen zu besteuern. Und es fehlt wirklich nicht an Möglichkeiten. Beim Arbeitseinkommen Spitzensteuersatz wird ja spannend sein, was die neue Bundesregierung mit dem Soli machen wird, ob er in den Steuertabelle eingearbeitet wird oder nicht. Wir haben beim Vermögen sowohl die Möglichkeit der Bestandsbesteuerung, also eine allgemeine Vermögenssteuer, oder nochmal das Thema Grundsteuer. Dann Frage Steuer auf Wertzuwachs durch öffentliche Investitionen. Gegenwärtig bleiben Grundstücke unbebaut, bis die Stadt den U-Bahn-Anschluss oder den Anschluss mit dem öffentlichen Nahverkehr herstellt. Und dann wird das Grundstück mit einem hohen Wertzuwachs verkauft. Und wenn ich nur lang genug warte, nämlich 10 Jahre, dann brauche ich den Wertzuwachs nicht versteuern. Auch so ein Punkt der deutschen Steuergesetzgebung: Wenn ich heute einen Vermögensgegenstand erwerbe, was weiß ich, ich kaufe mir eine Aktie oder ein länger laufendes Wertpapier, dann muss ich den Gewinn daraus besteuern. Und wenn ich beim Verkauf auch nochmal einen Wertzuwachs realisiere, muss ich den auch versteuern. Wenn ich mir aber ein Grundstück kaufe und das 10 Jahre halte und dann verkaufe, dann brauche ich den Wertzuwachs nicht versteuern. Warum? Keiner weiß es, oder es wissen die Reichen, damit sie ihren Vermögenszuwachs steuerfrei einstreichen können. Schenkungssteuer, die Grunderwerbsteuer, wobei die sowieso mit einem Fragezeichen ist, weil sie oft umgangen wird. Und dann natürlich unsere Geburtsforderung, die FTT, die Financial Transaction Tax, also die Finanztransaktionssteuer, mit der wir ja als ATTAC gestartet sind. Das wäre auch nochmal ein wichtiger Punkt, um Vermögen zu besteuern. Und dann natürlich Luxuskonsum, erhöhte Umsatzsteuern, spezielle Verbrauchssteuern oder andersrum. Man könnte natürlich auch die Grundnahrungsmittel steuerfrei stellen, also von der Umsatzsteuer ausnehmen, wäre ja auch ein wichtiger Punkt. Jetzt will ich nochmal versuchen, so ein Gesamtbild zu zeichnen, wie denn so ein Steuer- und Abgabensystem insgesamt aussehen könnte. Man kann feststellen, dass Staatsquoten bis zu 50% ohne Probleme bei der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit möglich sind. Gerade Dänemark ist ein ganz klassisches Beispiel. Die haben nämlich diese 50% und sind wirtschaftlich sehr erfolgreich, wenig verschuldet und können mit dieser hohen Abgabenquote eine ausgeglichene wirtschaftliche Entwicklung umsetzen. Und mit diesen Staatsquoten bis zu 50% wäre es möglich, mit einer gezielten Steuerpolitik Wirtschafts- und Gesellschaftslenkung einzusetzen. Wir brauchen in einem viel stärkeren Maße bisher Steuern durch Steuern. Das heißt, gerade was den sozialökologischen Umbau unserer Gesellschaft betrifft, also eine ressourcenschonende Wirtschaft. Wir müssen ein privates Leben ermöglichen, das ressourcenschonend ist. Und dazu ist mit einer Steuerpolitik sehr vieles möglich, indem Ressourcenverbrauch besteuert wird, dass mit Steuerpolitik der Einsatz energiesparender Technologien gefördert wird, dass mit Steuerpolitik die sozialen Kosten von wirtschaftlichen Veränderungsprozessen abgefedert werden. Sprich Beendigung, Braunkohleabbau, was passiert mit den Menschen? Hier sind große Veränderungsprozesse zu gestalten und die müssen natürlich finanziert werden. Und mit einer sinnvollen, gelenkten Steuerpolitik ist sowas in weiten Bereichen gut abzufedern. Dann haben wir die klassischen Punkte, was gerechte und soziale Gesellschaftsstrukturen betrifft. Also Ausgleich zwischen Reich und Arm, Geschlechtergerechtigkeit, Generationengerechtigkeit und das Thema Vermeidung von Steuerwettbewerb innerstaatlich und international. Ein schönes Beispiel aus der Region, wo ich beheimatet bin, die Stadt München und die Vorortgemeinde Grünwald. Wenn also ein Unternehmen seinen Firmensitz von München nach Grünwald verlegt, also quasi über die Stadtgrenze hinaus, dann kommt als Nachbargemeinde Grünwald. Dann führt es dazu, dass bei einem Unternehmensgewinn von 1 Million jährlich durch den Standortwechsel das Unternehmen auf einmal 87.000 Euro weniger Steuern zahlt. Das kann es eigentlich nicht sein, dass die Gemeinden untereinander in den Steuerwettbewerb treten. Dann haben wir den Punkt, ist mit dem Steuernabgabensystem eine langfristige Finanzstabilität zu erreichen. Natürlich ist bei Veränderungsprozessen auch die Schuldenaufnahme notwendig, aber eben über eine langfristige Steuerpolitik kann ich dann diesen Bereich in Grenzen halten. Ökonomisch und ökologisch nachhaltig hatte ich schon gesagt. Ich brauche eine gleichmäßigere Belastung von Arbeit, Kapital, Verbrauch. Das heißt insbesondere die Stärkung der kommunalen Ebene. Je näher der Steuereuro ist, den ich zahle, je näher der mir ausgegeben wird, umso eher bin ich bereit, diese Steuer zu leisten. Das heißt, wenn ich sofort die Umsetzung sehe, weil die kommunalen Dienstleistungen verbessert werden, dann ist die Bereitschaft zur Steuerehrlichkeit viel höher, weil ich ja den Nutzen sofort unmittelbar in meiner Umgebung sehe. Und ich brauche einen weitergehenden Finanzausgleich zur Gleichstellung, um den Steuerwettbewerb auszuschalten. Das heißt, ich brauche eine höhere Finanzautonomie auf jeder Ebene, um eine unmittelbare Umsetzung von notwendigen Ausgaben zu haben und die direkte Folgewirkung sichtbar zu machen. Das ist alles keine neuen oder revolutionären Vorschläge. Man braucht ja nur in die Nachbarländer schauen und sieht die verschiedenen Komponenten bereits realisiert. Dieses Thema, dass die kommunale Finanzausstattung viel besser ist, ist in den nordischen Ländern direkt zu beobachten mit den positiven Effekten der höheren Bereitschaft zur Steuerehrlichkeit, dass zum Beispiel in Schweden die ganzen Steuerleistungen öffentlich sind, ohne dass daraus größere gesellschaftliche Probleme entstehen im Sinne von, die Reichen werden dann verfolgt und bedroht, sondern im Gegenteil, weil jeder sieht, dass er seinen gerechten Anteil leistet, trägt es ja zur Befriedung bei. Also wie gesagt, es sind keine neuen und revolutionären Vorschläge, sondern altbekannte Themen, die einfach nur konsequent umgesetzt werden müssen. Wir hatten im Netzwerk Steuergerechtigkeit eine Diskussion zu dem Thema und da war die Enttäuschung, dass SPD und Grüne auf die Forderungen der FDP eingegangen sind, das Thema Steuern nicht massiv anzugehen, also keine Veränderung bei der Erbschaftssteuer, bei der Vermögensbesteuerung. Da habe ich keine so pessimistische Sicht. Denn der Druck auf die neue Regierung, Aufgaben finanzieren zu müssen, der wird sehr massiv sein. Und dann ist die Frage, dass die Schuldenaufnahme nur ein begrenztes Volumen hat, Man wird ein paar Auswege suchen, insbesondere auch über die europäische Ebene, zusätzliche Kreditaufnahme zu ermöglichen. Aber das wird ein begrenztes Volumen haben. Dann ist die Frage, wo holt man sich das Geld her? Greift man denen, die eh schon wenig haben, nochmal in die Tasche oder holt man sich's bei denen, die eher einen Beitrag leisten können, weil sie bisher kaum oder gar nichts leisten oder auch eine höhere Belastung ohne weiteres verkraften können? Also ich erwarte eigentlich, dass es an der Stelle zu einer größeren Diskussion kommen wird und da könnte der gesellschaftliche Druck dann doch größer werden, an der Schraube nochmal zu drehen.